Ja, hallo erstmal. Da sind wir wieder und begrüßen euch zu einem neuen Podcast mit Rüdiger Hoffmann und Andreas Hutzler.
Hallo zusammen, ich freue mich.
So. Ja, da sind wir wieder.
Da sind wir.
Fang du an, ich bin zu niedergeschlagen.
Ich bin sprachlos, mir fällt auch nichts mehr ein.
Wir machen in diesem Podcast, Podcast, jetzt geht es auch schon los, meine fränkische Herkunft. Das ist ein Wort mit B und G, Podcast und hinten ein D.
Fränkisch,
ein Podcast. Wir machen einfach einen Schweigepodcast,
ja, echt, ne?
um zu einen Fanal zu setzen gegen das Elend. Oh. Ja, echt, aber langsam, es ist ja dann doch auch ein Punkt erreicht, wo man gar nicht mehr weiß, was man noch sagen soll.
Absolut.
Also, lass uns erst über irgendwas anderes sprechen, was gute Laune macht.
Mir fällt nichts ein.
Ich müsste jetzt auch gerade überlegen, aber James Bond haben sie auf unbestimmt verschoben. Mhm. Das, also nicht einmal da gibt's. Nee, ich weiß sonst auch nichts. Okay, also, dann,
ja.
Okay, von der Leyen.
Ja, bitte.
Sag mal, ist ein Schimpfwort. Sag mal ein Schimpfwort, von der Leyen. Ja, spannende, ich weiß gar nicht, sonst ich rede mich jetzt doch wieder um Kopf und Kragen und in Rage, aber
dafür sind wir doch hier, ich meine.
Das stimmt.
Dafür
das
machen
stimmt,
wir doch den
das stimmt, ja.
Podcast.
Ja.
Und wer das nicht hören will,
ja,
soll ausschalten.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Wir verabschieden uns zu diesem Zeitpunkt von einigen Hörern.
Tschüss.
Wahrscheinlich. Tschüss. Mach die Tür zu beim
Allerdings, Osten. Genau, hier eine gute Nachricht.
Ja.
Wir haben die 10.000 Downloads überschritten jetzt mit unserem Podcast. Das ist schon eine tolle Nummer. Ne?
Ja, finde also, ich auch. Machen wir uns nachher eine Blume auf.
Genau.
Ja, nee,
genau.
Find ich cool.
Nee, aber wirklich, ja, ich muss auch sagen, ich bin ja, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich bin ja eigentlich nicht jemand, der sich so oder der es immer so ein bisschen billig findet, sich über Politiker aufzuregen oder so. Das habe ich immer gerne den Kollegen des politischen Kabaretts überlassen, weil ich es eben auch langweilig finde, weil es eigentlich immer irgendwie das Gleiche ist. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, wird diese Unfähigkeit der Leute einfach, das tritt sowas von zutage. Ja. Man sagt ja auch, bei Corona kommt viel, viel an die Oberfläche irgendwie, ne? Aber das mal alle Male irgendwie, ne?
Ja, man sagt, es trifft besonders stark Menschen mit Vorerkrankungen, Organismen mit Vorerkrankungen, wenn man so will. Und es zeigt sich jetzt leider, dass zum Beispiel auch die EU offensichtlich erhebliche Vorerkrankungen hatte. Und das ist. Oh. Es ist schlimm. Also ich steige einfach ein.
Ja.
Eines, wenn man sich eine Sache, die mich dieser Tage umtreibt, ist, es gibt ja auf der Welt einen gewissen Trend zum Populismus. Ne? Wir hatten Trump, Johnson, Putin ist in gewisser Weise auch einer und Netanyahu in Israel wird es ja auch immer sehr unterstellt.
Bolsonaro.
Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Lage an der Impffront, dann kann man leider oder zum Glück für die betroffenen Länder, ich weiß gar nicht, man kann es nicht anders feststellen, als dass Trump gut eingekauft hat, weil was jetzt in Amerika verspritzt wird, hat nicht Joe Biden gekauft, der kauft dann die nächste Portion, aber das Zeug hat Trump gekauft, tut mir auch leid, ist halt so. Johnson hat gut eingekauft in England, Netanyahu hat gut eingekauft in Israel. Jetzt kommt Putin, hat ein neues Mittel erfunden oder erfinden lassen, das offensichtlich sehr gut teilweise besser funktioniert. Das ist die eine Seite. Unsere klassischen Bösewichte, beziehungsweise im Fall von Netanyahu, schrägen Gestalten. So, und jetzt ist die andere Seite die EU, der Hort des Guten, der die Welt darüber belehrt, wie es zu laufen hat. Und es ist ein einziges Versagen.
Völlig.
Also mal abgesehen von den menschlichen Kosten, weil man darf sich ja da nichts vormachen durch diese Impfverzögerung, da wird nicht gern drüber gesprochen. Aber auch da, so leid es mir tut, da sterben einfach Leute dran. Es sterben Leute, die nicht sterben müssten.
Genau.
Und das müssen sich unsere Freunde in Berlin und Brüssel, den Schlappen müssen sich anziehen.
Absolut.
Darum ist man in der Verantwortung.
Ja, also klar.
Ich habe so das Gefühl, dass da eine Menge Leute unterwegs sind, die sagen, oh, ich will unbedingt Politiker werden, ich will Verantwortung. Sagen die immer, wenn die Wahl ist, heißt es immer, ich möchte Verantwortung übernehmen. Diese Aussage endet immer genau an dem Punkt, wo dann Verantwortung zu übernehmen wäre. Nun ja, also ich finde es, abgesehen von dem menschlichen Preis, der da bezahlt wird für die Deppertheit, auch ein Desaster für die Europäische Union, für das Image.
Absolut.
Es ist eine Katastrophe, wenn man die ganze Zeit rumläuft und den Leuten sagt, schaut mal, wir haben es raus, wir sind die Guten, und dann ist Zahltag und es ist ein einziges Versagen, große Fresse, nichts dahinter.
Genau, ganz genau.
Und ich sage das vielleicht dann noch, damit es nicht heißt, ich sage das gar nicht so wutbürgerig, ich sage das mit einem ganz tiefen Bedauern, weil ich mir wünschen würde oder gewünscht hätte, dass diese EU, die ja so stolz auf sich ist, auch was leisten kann. Und wir haben jetzt leider, das auch noch, dann höre ich auf, wir haben jetzt, die EU hatte zwei große Projekte, die das Leben der Menschen am direktesten betreffen. Und das erste große Projekt war der Euro. Und das zweite jetzt, den Euro haben sie ausgesucht. Oder wir uns, wie auch immer. Die Impfgeschichte ist natürlich ein durch den Zwang der Umstände geschehen. Aber es sind zwei komplexe Projekte, die sehr starke, unmittelbare Folgen haben für das Leben der Menschen. Der Euro, bevor es den Euro gab, musstest Geld tauschen, wenn du nach Spanien gegangen bist oder nach Frankreich. Ja, ist nicht schön, aber ich sag mal, ich habe wenige Menschen gehört.
Aber auch nicht so schlimm eigentlich, ne?
Ich kann mich, ich habe ja früher auch schon gelebt, ich habe es jetzt nicht als eine dunkle Zeit empfunden, weil ich halt die D-Mark umtauschen musste.
Ich hätte auch noch so ein paar alte Franc-Scheine und Peseten und so. Also ich hätte noch.
Aber was. Die Kohle betrifft jeden. Und der Euro, so leid es mir tut, den Euro haben sie vergeigt. Der Euro hängt nur noch am Nullzins, keine Ahnung, wie lange der Spaß geht, aber beim Euro hat man nicht genug nachgedacht, was jetzt inzwischen in aller Offensichtlichkeit zu sehen ist. Und jetzt ist das zweite große Projekt, bei dem es die Menschen noch mehr betrifft, weil diesmal geht es nicht bloß um das Geldtauschen oder im Endeffekt dann um die Ersparnisse, weil wenn der Euro einen Hopser macht, sieht es halt schlecht für die Ersparnisse aus, sondern es geht direkt ums Leben.
Genau.
Und sie verkacken es wieder. Und es ist eigentlich eine Leistungsbilanz, die ich auch sehr bedauerlich finde, weil ich finde Europa super, Europäische Union, die Idee ist toll, das ist historisch, endlich kein gegenseitiges Abschlachten mehr. Aber das, was die hier liefern, ist scheiße.
Absolut, und vor allem, wie sie es dann noch so verkaufen und es sich überhaupt keinen Widerstand regt, das finde ich so unglaublich.
Ja.
Also ich habe gestern Abend Lanz gesehen und da war so ein Professor da, ich habe den Namen jetzt nicht ganz, ich glaube Füst oder so ähnlich.
Der Füst, der
Füst, ja, genau.
Mit UE, aber dann spricht man es, glaube ich, ja.
Genau, genau. Und Füst, genau. Und der, das war wirklich fand ich eine sehr intelligente Geschichte. Und bei dem hat man eben auch gemerkt, dass er eben innerlich eben auch Druck gemacht hat. Also er sagte, man sollte zumindest versuchen, den Firmen Anreize zu geben, doch noch die Produktion irgendwie zu erhöhen, weil er sagt ja auch, es könnte im schlimmsten Fall, wenn keiner was produzieren kann, dann muss man auch keine zusätzlichen Kosten tragen, aber es wenigstens mal zu versuchen.
Ja.
Ne? Und das ist sowas, ich meine, wenn das schon ein Außenstehender zu der Regierung sagen muss, und man hat wirklich ja das Gefühl, sie machen nichts. Ja. Es müsste eigentlich jeden Tag und Nacht müssten da Krisenstäbe dran arbeiten, die Situation zu ändern, aber sie machen es nicht.
Ja.
Sie erklären dann einfach nur, nö, eigentlich ist alles gut gelaufen.
Ja.
Die Kanzlerin, ich lache mich tot. Weil ich meine, verarschen kann ich mich doch selber, oder? Was ist denn da gut gelaufen?
Ein Tiefpunkt in der deutschen Politikgeschichte.
Total. Absoluter Tiefpunkt.
Eine solche, also ich sag's einfach, wie ich es denke, ist eine Lüge, wie ich sie ansonsten von Trump gewöhnt war.
Absolut.
Man kann jetzt leider nicht sagen, dass die Presse sich mit sehr viel Ruhm bekleckert hat, um die Kanzlerin dafür zur Rede zu stellen. Ich habe bei der Presse sehr viel mehr Mut erlebt, wenn es darum ging, Trump abzustrafen. Aber muss man nicht sagen, Das war ein sehr günstiger Move, weil Onkel Trump ist ja nie rübergekommen und hat sich einen vorgeknüpft. Mhm. Und wenn man jetzt sieht, dass ein Move gefragt wäre, da wo es wehtun kann, da lässt es natürlich nach. Finde ich bedauerlich, weil das ist Publikumsbeschimpfung. Das kann man gar nicht mehr anders nennen. Es ist nicht schief gelaufen.
Ja, ja.
Ja.
Es ist, man kann es gar nicht fassen, ja, eigentlich, ne?
Und die nächste, die natürlich sehr damit beschäftigt ist, jetzt ihren Hals zu retten, noch viel beschäftigter als die Kanzlerin, deren Job ja in Deutschland sich keiner zu fordern trauen würde, weil das wäre ja Majestätsbeleidigung, machen wir nicht. Aber die Frau von der Leyen.
Warum eigentlich nicht?
So sind wir nicht. Das sind wir nicht. Das ist.
Das war früher echt anders. Also wenn ich so an die Zeit von Helmut Kohl denke oder ja, so. Die Birne und ja, ich meine,
das war der Umgang komisch, mit der Kanzlerfigur hat ja sich in Deutschland so geändert, seit Angela Merkel den Job macht. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass sie bestimmt eine Frau ist und nicht bestimmt eine Frau, es ist eine Frau, dass sie eine Frau ist und dass es da so einen gewissen Beißreflex gibt und dass es ja dann auch genug Leute gibt, die kommen und sagen, man darf die nicht so hart anpacken, weil das ist deine Frau. Na, so als ob die so ein armes Hascherl wäre, was Schutz braucht.
Ist mir scheißegal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ich meine, wir sind in der Verantwortung für Millionen von Menschen, ja, und haben riesen Scheiße gebaut,
eben,
weil sie einfach zu, ja, lahm sind.
Ja, aber das hat sich in Deutschland, da hat sich eine ganz komische, da haben sich ein paar ganz komische Entwicklungen gegeben. Ich habe neulich mal überlegt, der letzte Rücktritt eines Bundesministers in Deutschland.
Ist auch schon länger her, ne?
Ist etwas länger her. Vielleicht kann jeder sich mal kurz fragen, wann ist der letzte zurückgetreten? Also wenn meine Recherchen, meine 30 Sekunden Google-Recherche nicht völlig schief gelaufen ist, dann war das Gutenberg.
Stimmt,
ja. Und das war 2011 oder 12.
Schon lange her, ne?
Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, dass in der deutschen Politik der Gedanke des Rücktritts, also des Verantwortungsübernehmens für Versagen, beseitigt wurde. Das wäre natürlich geschickt für die Betroffenen, weil klar. Oder aber wir haben eine so vorzügliche Auswahl an Ministern, an Bundesministern seit 10 Jahren, dass es gar keinen Grund gab, dass jemand hätte zurücktreten müssen.
Ich glaube, die Leute sind mittlerweile so eingelullt, ja, von ihrem Leben, dass die das gar nicht mehr interessiert. Also ich glaube, dann guckt man lieber Netflix oder so, jetzt nichts, ja, gegen Netflix, aber und dann ist das wieder vergessen und na, ist ja auch unangenehm irgendwie da jetzt.
Genau. Es ist natürlich ein bisschen tragisch, weil der Deal für einen Politiker in der Demokratie ist ja zum Teil zum Guten oder auch nicht, dass er nicht persönlich zur Verantwortung gezogen wird für Versagen oder für Scheiße, die er baut. Also wenn jetzt der Andreas Scheuer da seine Mautnummer vergeigt hat und da werden dann 500 Millionen fällig, wahrscheinlich werden es ja auch mehr, dann besteht ja keine Gefahr, dass irgendeiner kommt und sagt, du Scheuerle, jetzt holen wir uns mal dein Einfamilienhaus.
Wäre schön eigentlich, ne?
Es würde die Politik, glaube ich, auf ein sehr viel höheres und besseres Level heben. Aber das passiert nicht. Es gibt nur diesen einen Preis, den ein Politiker für Scheiße bauen zahlen kann, und das ist Zurücktreten. Also das bedeutet Schande und es bedeutet vielleicht ein bisschen weniger Pension, wobei die meisten von denen...
Oder einen Posten in Brüssel übernehmen.
Oder es bedeutet einen Posten in Brüssel übernehmen. Wobei da hat sich ja jetzt eingebürgert, dass man die Leute möglichst nach Brüssel entsorgt, bevor sie zurücktreten müssen.
Ja, stimmt.
Bei
ja,
Frau von der Leyen, genau, die hatte ja bei der Bundeswehr, ich sag's mal...
Flinten-Uschi
hat ja bei der Bundeswehr ziemlich, ich sag mal, minder geleistet.
Ja.
Da wäre eigentlich, sagen viele oder denken viele, ein Ausschuss angestanden. Und zack, bums, war sie weg, befördert nach Brüssel. Ja, Verhältnisse wie in Südamerika.
Ja, genau. Bananenrepublik.
Ja, Bananenrepublik. Aber halt mit schlechtem Wetter. Also das finde ich also scheiße.
Ja, ja.
Wenigstens. Na? Also die Verantwortung zu übernehmen und zurückzutreten ist eigentlich der einzige Preis, den ein Politiker bezahlen muss, wenn er Mist baut. Im Gegensatz, die Menschen vergessen es ja manchmal, der Privatmensch, wenn er Mist baut, oder der Unternehmer, der geht dann zum Beispiel in die Insolvenz.
Genau.
Oder er geht ins Gefängnis.
Genau.
Wenn er bei einer Insolvenz, also ich denke, ja, wenn jemand eine Nummer wie der Scheuer in der Privatwirtschaft gemacht hätte, auch mit den Unwahrheiten, die er da erzählt hat, wäre da die Option, dass das vielleicht sogar mit einem Freiheitsentzug endet.
Ja klar.
Nicht so in der Politik. Aber dann hat man jetzt eben auch noch das Zurücktreten abgeschafft und das ist ja wie ein, das ist ja wie ein Mändeln. Was für eine Sorte von Politiker mändelt man heraus, wenn man jede Form der Bestrafung oder der Konsequenzen abschafft? Und das Ergebnis erleben wir jetzt, würde ich sagen.
Und die Opposition macht auch nichts, wirklich.
Gibt keine wirkliche. Es gibt keine. Die Grünen sind keine Opposition, weil die freuen sich auf die baldige eheliche Vereinigung mit der CDU. Die sprühen sich schon mal mit Duft ein, CDU auch. Gleitmittel liegt bereit. Die Linke, weiß nicht, was die Linke, keine Ahnung. AfD ist bescheuert. FDP, Lindner, weiß nicht, verbringt, glaube ich, die meiste Zeit vorm Spiegel. Also wir haben keine Opposition. Das ist gut, wenn ich so gut aussehen würde wie der Lindner, würde ich jetzt auch nicht hier mit dir sitzen, sondern würde ich zu Hause stehen.
Shake it, shake it, shake it, baby.
So.
Ja. Shake it, shake it, shake it, baby.
Oh, noch mal ein bisschen höher.
Come on.
Yeah. Aber was könnte man denn machen, jetzt um auch mal ein bisschen positiv daran zu gehen? Ich meine,
auswandern.
Auswandern, ja.
Nein, Gott, ist einfach weiter, positiv, bitte.
Nee, aber wirklich, meine, wie sollte sich das Ganze ändern? Wie kann sich das Ganze ändern irgendwie, dass die Leute wieder arbeiten, vernünftig?
Ich weiß nicht, ob du meine Theorie da wirklich hören willst. Das ist nicht.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich meine,
ich interessiere mich sehr für Geschichte. Ich habe auch Geschichte studiert.
Ich weiß.
Und wenn, ja, ich sag's immer gern. Vielleicht hat's ja immer noch nicht gehört und denkt sich dann, meine Güte,
hat der eine Ahnung, ne?
Der ist also.
Woher weiß der das irgendwie, ne?
Woher weiß der, warum hat er immer recht? Das ist eine Frage, die höre ich oft. Nee, aber, das Problem, in meiner, also persönliche Theorie, ich sehe das so, dass in Gesellschaften und Systemen es unterschiedliche Formen von Problemen gibt. Es gibt manchmal Probleme, bei denen läuft kurz was schief und dann richtet man's. Ja? Und es gibt Gesellschaften und Systeme, in denen die Probleme über viele Jahre ignoriert werden und sich nach und nach aufhäufen. Ein schönes Ergebnis davon hat man 1989 gesehen, als der DDR einfach dermaßen die Luft ausgegangen ist, weil so viele, wie soll ich es denn sagen, nicht realitätsbasierte Entscheidungen und Organisationen so lange am Werk waren, bis es halt nicht mehr ging. Das Problem ist, wenn man das zu lange macht, dann bricht der Schuppen halt zusammen, weil dann einfach, du kannst dann nicht mehr sagen, dieser eine Minister, der kann aber gar nichts, dann lasst uns aber den anderen nehmen, der hat Talent, weil du irgendwann an einem Punkt bist, wo du sagst, der kann nichts, aber der andere kann auch nichts.
Naja.
Und dann wird's schwierig. Und mein Gefühl ist, dass wir jetzt gerade in einer Situation sind, weil diese Art der Politik gibt's ja schon seit mindestens, weiß ich nicht, 10 Jahren, wenn man mal die Energiewende nimmt, da wird beschlossen, wir schalten Atomkraft und Kohlekraft ab für die Natur, schön. Was ist der Plan, wo der Saft dann herkommt? Ja, Biostrom müssen wir alle machen, ist ja toll, ne? Problem ist, der Biostrom funktioniert nur, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Wie manche von uns wissen, passiert das nicht den ganzen Tag.
Ich kann ein Lied davon singen. Ich habe eine riesen Solaranlage auf dem Dach.
Ja, siehst. Und was ist der Plan? Wo kommt der Strom her? Nur um das Beispiel jetzt mal zu nehmen. Wo kommt der Strom in 2 Jahren her, wenn Atom und Kohle vollends abgeschaltet ist? Der kommt dann zu einem guten Teil aus den Atomkraftwerken im Ausland.
Ja.
Wie viele andere Länder gibt's, die sagen, wir schalten die Atome ab? Ich glaube Norwegen, weil die Wasserkraft ohne Ende haben. Ansonsten werden Atomkraftwerke weltweit gebaut. Also Deutschland geht einen Einzelweg und hat keinen Plan. Ich will es nur mal sagen als Beispiel. Also das, was wir jetzt gerade erleben, halte ich gar nicht für besonders außergewöhnlich. Das ist kein überraschender Fail, sondern was wir jetzt gerade erleben bei der Impfstoffgeschichte ist dieselbe Art von Nichtleistung, die es schon länger gibt, mit dem einen Unterschied, dass diesmal die Konsequenzen sehr viel schneller kommen.
Genau, ja, die treten zutage einfach
sofort
jetzt.
Und es sterben halt Leute. Ups, sorry. Bei der Energiewende, man weiß ja schon lange, dass sich das nicht so ausgeht, wie sie es bislang planen, aber es passierte erst in 2 Jahren. Und wie wir Menschen so sind, was in 2 Jahren passiert, interessiert uns, spüren wir ja noch nicht.
Ja, ja.
Aber wenn die Oma plötzlich etwas früher auf den Friedhof geschoben wird, als man es geplant hat, das merkt man dann schon.
Ganz genau.
Und das ist die Tragik eigentlich unserer Politik und unserer Regierung, dass die so viele Jahre so gut damit durchgekommen sind, nicht Entscheidungen zu treffen.
Genau.
Nimm die Digitalisierung. War, glaube ich, schon vor 10 Jahren Chefsache in Berlin, hat nicht stattgefunden. Gut, hat's halt vor sich hingeschliffen, man flucht ein bisschen, wenn man kein Handyempfang hat oder wenn das Internet langsam ist, aber Leben geht weiter. Ja, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo die Digitalisierung gut wäre, damit die Gesundheitsämter zum Beispiel die Daten übertragen und wir wissen, was die Lage ist.
Oder die Kinder zu Hause
oder die Kinder
unterrichtet werden könnten.
So. Mhm. Also wir haben einfach Zahltag und jetzt muss man sehen, wo stehen wir und was merken wir? Es wurde nichts gemacht.
Ja.
Und das ist halt, also historisch, meiner Meinung nach, viele Dinge gehen oft sehr lange und länger, als man denken würde. Und dann ist Zahltag und dann ist
also von daher, es wird immer deutlicher, dass dieses Aussitzen, was Merkel ja wirklich macht seit Jahren, dass das fatal ist einfach.
Ja. Und jetzt kommt's halt alles auf einmal. Und
klar, jetzt kommt's an die Oberfläche.
Jetzt kommt's an die Oberfläche und es kann sich was ändern, glaube ich, wenn ein größerer Anteil der Bevölkerung anfängt, Leistung zu verlangen und nachzufragen, was macht ihr da eigentlich, was ist euer Plan? Es geht ja nicht darum, dass die alles richtig machen müssen und dass man in die Zukunft schauen kann. Das ist ja alles Quatsch, also Fehler gibt's immer. Aber keinen Plan haben und große Veränderungen anschieben, ohne sich zu überlegen, wie setze ich die dann um, das ist halt einfach eine Schweinerei.
Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der Position, habe ich ja schon mal gesagt, ich würde mir die besten Leute um mich scharen, die ich um Rat fragen würde aus der Wirtschaft, was weiß ich, aus der Virologie oder woher auch immer. Und dieser Power, der da ist in der Wirtschaft, das ist ja nicht vergleichbar mit Politik oder so. Deswegen sind die Leute ja in die Politik gegangen, weil sie es im wirklichen Leben eigentlich nicht gepackt haben.
Wenn man sich die Biografien der meisten, wenn man sich die Biografien der meisten bekannteren Parteigesichter anschaut, dann zieht sich aber wirklich zu, weiß ich nicht, 95% durch, dass es da im echten Leben einfach, dass da nie was
gelaufen ist. Das reicht nicht.
Und auch das ist ja eine Katastrophe, wenn man sich das überlegt. Ich meine, dass ein paar Leute, die es zu nichts bringen, dann sagen, versuche ich es dort. Ja, aber in der Masse ist das ist heavy. Das ist wirklich, ach komm.
Und schon scheint wieder die Sonne.
Vielleicht noch, weil du das gerade mit den guten Leuten gesagt hast, die man um sich scharen sollte. Es gab heute Nacht kam es, ein Kommentar der Tagesschau, zu meiner einigermaßen Überraschung, mal richtig zur Sache, vom Korrespondenten aus Brüssel, also von dem Mann, der die EU beobachtet. Und der nimmt sich die Frau von der Leyen für ihren Dilettantismus in einer respektablen Art vor die Brust und erwähnt in einem Nebensatz, ich lese das einfach mal vor, also ich verkürze etwas, statt die Impfschaffung zur Chefsache zu machen, die Frau von der Leyen diese überlebenswichtigste Herausforderung ihrer Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides überlassen. So, und jetzt zitiere ich wörtlich: deren überschaubares Engagement und begrenzte Kompetenz nicht nur in Brüssel bekannt ist. Und das hat mich, da bin ich hängen geblieben an dem Satz, weil ich habe mich da schon lange gewundert bei der Berichterstattung aus Brüssel. Da sitzen ja Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Journalisten und beobachten den Laden. Ich war ja auch mal Journalist und da weiß man, wenn irgendwo an einem Ort ein Haufen Journalisten längere Zeit sitzen und den Schuppen beobachten, dann wissen die ganz arg viel. Viel, viel mehr, als
natürlich
sie schreiben.
Ja, klar.
Das gehört dazu, das ist ein ganzes Stück weit normal.
Ja.
Dieser Satz bedeutet, dass ganz viele Journalisten schon lange wissen mussten, dass Frau Kyriakides eine, ich sag's einfach mal, ein Lappen ist. Mhm. Ein fauler Lappen.
Ja.
Warum? Und man wusste irgendwann vor ein paar Monaten ja auch schon, das Ding geht an die EU, dann hätte man vielleicht vermutlich wussten die auch, jetzt macht's die Stella. Die Stella wuppt das Ding. Warum fällt denen erst jetzt ein zu erwähnen, dass von dieser Frau bekannt ist, dass sie eine Flasche ist?
Hm.
Jetzt?
Ja.
Warum wurde das nicht früher gemeldet? Wozu haben wir denn eigentlich Journalisten in Brüssel? Sind die bloß dazu da, zu sagen, oh, heute wurde dies entschieden, ist ja hoffnungsvoll oder oh, da haben sie lange getagt und so. Also lauter so Zeug, was man sich eigentlich auch selber sagen kann, wenn man die Zeitung liest.
Klar.
Warum wird nicht thematisiert, was für eine Qualität da beim Personal gegeben ist, wenn man es weiß?
Ich verstehe es auch nicht. Und nochmal der Vergleich zu früher, als ich angefangen habe, vor 35 Jahren, so mit Comedy und, ja, und Kabarett, also Comedy gab es ja noch gar nicht, da wurde doch draufgeschlagen. Das war doch eine ganz andere Zeit irgendwie.
Ja.
Ich meine, es war wie gesagt nicht mein Metier.
Ja.
Ne? Ich habe ja mehr die skurrilen Alltagsgeschichten dann gemacht, aber wenn ich mich so erinnere, was da im politischen Kabarett stattgefunden hat oder auch in der Presse, das war doch massiv irgendwie, das
ja, aber da
im Vergleich zu jetzt, oder?
Da hat sich echt was getan.
Total eingelullt alles irgendwie.
Ich habe auch dazu eine Theorie. Ja, da muss ich jetzt aber aufpassen, dass ich nicht völlig um Kopf und Kragen rede. Wir haben ja in Deutschland seit wann haben sie angefangen? 2008 oder so, eine Partei mit einem teilweise hochfragwürdigen Personal. Die AfD, die ja ursprünglich angetreten ist, um gegen den Euro Opposition zu machen und die dann später, also 2015, wie allseits bekannt, das Flüchtlingsthema für sich entdeckt hat und in der leider eine ganze Menge Leute unterwegs sind, mit denen man nicht an einem Tisch sitzen möchte.
Absolut.
Oder sonst wo.
Nee.
Und da dieser Umstand hat in meinen Augen eine sehr nachteilige Entwicklung ausgelöst in der im Kabarett, aber auch generell im politischen Diskurs.
Ich ahne es schon.
Naja, die AfD hat das Geschäftsmodell der AfD ist seit vielen Jahren, die Kanzlerin so hart wie möglich anzugreifen.
Ja.
Das ist deren Existenzgrund. Das ist ja, die müsste ja eigentlich Anti-Merkel-Partei heißen. Das in der Verbindung mit den teilweise rechtsradikalen Strömungen in der AfD hat dazu geführt, dass sich ganz viele Leute angefangen haben, schützend vor die Regierung zu stellen, weil viele Leute das Gefühl hatten, das Allerwichtigste ist jetzt, dass man die Rechtsradikalen und klein hält oder jedenfalls im Zaum hält, damit die nicht morgen hier was weiß ich, die Macht übernehmen. Und daraus ist hat sich in meinen Augen ist die AfD inzwischen für die Politik, für die deutsche Politik sogar eine tatsächlich sehr wichtige Säule, das meine ich ernst, eine stützende Säule, weil man in diese Ecke ganz viele Probleme abschieben kann. Bestimmte Formen von Kritik, das wird der eine oder andere vielleicht auch schon erlebt haben, an der Regierung führen dazu, dass jemand sagt, ja, das spielt ja nur deinen Rechten in die Hände oder da kriegst du Beifall von der falschen Seite und lauter solches Zeug. Und ja, das hat die leider sehr ungute Entwicklung, dass wir im politischen Kabarett auch seit langer Zeit eigentlich, die AfD ist eine Opposition, ob man sie mag oder nicht, ne? Aber sie erfüllt ja die Rolle einer Opposition. Dass du im politischen Kabarett häufig mehr Kritik an der Opposition hast, die ist ja auch verdient für ihren Sauladen, das ist gar nicht der Punkt. Aber du hast mehr Kritik an der Opposition als an der Regierung.
Das stimmt, ja.
Und das ist eigentlich ein
ist komisch.
Total, ich meine, es ist total bescheuert. Weil es offensichtlich eine Menge Leuten nicht gegeben ist, im Kopf zusammenzukriegen, dass man sagen kann, ja, in der AfD sind ein Haufen Arschlöcher, aber da drüben sind auch ein Haufen Nieten und wir müssen die beide bearbeiten. Ne?
Ohne, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird.
Ohne, dass es gegeneinander ausgespielt wird. Und durch diese Ausspielerei profitieren ja beide Seiten. Die AfD kann sich zum Märtyrer der freien Rede oder was auch immer machen. Und die Regierung hat es natürlich sehr bequem, weil die dann immer sagen kann, Und dieses Argument kommt ja sinngemäß dann doch immer raus, ja besser unser Versagen als Populismus. So genau. Als ob das die Wahl wäre, die man auf der Welt hätte. Ja?
Aber das differenzieren zu können, würde ja Intelligenz voraussetzen. Und da muss ich sagen, ohne größeren Mengen an Menschen.
Nichts.
Aber das fehlt dann oft.
Ja. Ne? Und wir zahlen jetzt den Preis dafür, ne? Das muss man einfach mal sehen, dass diese Impfgeschichte und die ist ja nicht das Einzige, was in der Corona-Pandemie an Versagen zutage kommt, ne? Die Digitalisierung, überhaupt der Zustand der Verwaltung. Wir zahlen jetzt einen Preis dafür, dass über viele Jahre dieser großen Koalition und der Koalition vorher nicht auf die Finger geschaut wurde. Dass man nicht gesagt hätte, ja, okay, ihr seid keine AfD, ihr seid liebe Menschen, alles gut, aber jetzt reden wir mal über eure Leistung. Und das ist nicht passiert und jetzt zahlt die Bevölkerung den Preis dafür.
Absolut. So,
jetzt kommen.
Ja,
sag doch mal irgendwas.
Kleinen Filmtipp würde ich noch sagen, so vom Wochenende, ne?
Aber das kommt jetzt zu schlagen. Meint ihr nicht noch irgendwas Gutes?
Irgendwas Gutes, eine gute Nachricht.
Eine gute Nachricht. Mensch, es muss doch was geben. Ich schaue mal eben in die Bildzeitung rein, vielleicht sehe ich. Die geht ja immer mehr aufs Gefühl. Ich gucke dann auch in die Taz. Das Schnee kommt, ja, Winter kommt, nächste Woche.
Toll.
Der größte Winter aller Zeiten seit 1978. Mit viel Schnee.
Super, ich muss nach Hamburg.
Fahr ohne mich.
Ja.
Okay, ja. das war die gute Nachricht.
Filmtipp, ne?
Ja.
Wie immer.
Ja.
Ich fange mal an, weil du bist immer so super
vorbereitet.
Und, ja. Ich würde einen Film empfehlen, der lange Zeit mein Lieblingsfilm war, ein Schwarz-Weiß-Film von François Truffaut, und zwar der letzte, den er gemacht hat, auf Liebe und Tod. Den finde ich total klasse, mit Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant. Das ist so ein Krimi eigentlich, wo jemand zu Unrecht verdächtigt wird, einen Mord begangen zu haben oder zwei Morde, und nur seine Sekretärin, die wunderbare Fanny Ardant, hält zu ihm, und es ist sehr spannend. Es ist wirklich auch total modern gefilmt, wie eigentlich immer bei Truffaut, finde ich, und wunderbarer Film.
Boah, ich habe den damals im Kino gesehen.
Ich auch.
Und ich will schon so lange wieder.
84 oder so war das.
Ja, ich gucke gerade.
Letzte Film.
Wo kann man das denn gucken? Nur auf Blu-ray.
Habe ich auf Blu-ray, ja.
Echt?
Ja. Ach, kann man gar nicht irgendwo streamen?
Nee.
Oder so? Tja,
Blu-ray dann. Oder DVD.
Da können die Leute hier, ruft an, ne? Ich verleihe das Ding. Ich mache eine Videothek auf.
Den könnte man mal verlosen. Es ist übrigens echt schlimm, wie wenig Truffaut, sehe ich gerade, gestreamt wird. Das ist François Truffaut, einer der besten. Fanny Ardant war auch sehr hübsch damals.
Unheimlich hübsch. Oh. Immer noch hübsch.
Kann gut sein, ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen.
Charlotte Rampling ist 75 geworden heute. Ja. Auch eine hübsche Frau, finde ich.
Eine sehr hübsche
auch
Frau.
Immer noch sehr hübsch.
Immer so ein bisschen auf der herben Seite, ne? Es war schon so ein bisschen,
das war gut.
Nicht bestrafen.
Ja, gut. Gut, wer das verdient hat.
Ja, also ich bei Charlotte Rampling finde ich die Augen so toll, weil die gucken immer so ein bisschen wie, als ob sie ganz viel sehen und zugleich gar nichts. Also es sind so, wie so ein.
Auch der Mund,
ne? Raubtiere, ja. Gab es so einen Film, Der Nachtportier? Mit Charlotte Rambo, der war politisch schwierig, aber ja,
war bei, ganz berühmt. Red Sparrow hat sie auch mitgespielt.
Bei Red, stimmt, ja. Okay, gut. Pornocracy.
Ah.
Interessanter Film, und wenn jetzt alle gleich denken, da der alte, das alte Ferkel wieder, nein.
Hätte ich jetzt gedacht, ehrlich gesagt. Ne?
Ich wäre jetzt auch ein bisschen enttäuscht gewesen.
So kennt man nicht eigentlich. Aber.
Eine Dokumentation auf Amazon.
Oh.
Und es geht um die, um, es geht darum, was diese Porn-Tube-Sites, also gut, das werden die meisten Hörer natürlich nicht wissen, aber es gibt solche Sites wie YouPorn.
Ich kenne es auch nur vom Hören sagen.
Ja, ich habe mal drüber gelesen, von jemandem, der auch drüber gelesen hat.
Ja.
Wie auch immer. Es gibt diese Porno-Sites, wo man um, also praktisch YouTube für Porno gibt's eine ganze Reihe, wo man umsonst das Zeug gucken kann. Die gibt's seit ein paar Jahren und man kann da gratis Millionen oder sogar Milliarden Filme gucken. Ja. Schön. Das hatte allerdings erhebliche, also das Aufkommen dieser Sites hatte erhebliche Auswirkungen auf die Pornoindustrie, weil es gab ja eine Hollywood-Ableger und die haben halt Pornos gemacht. Mhm. Interessanter, und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil, gut, zum einen gucken die allermeisten Leute Porno, drum haben die auch solche Klicks, ich meine, außer unseren Hörern, die natürlich nicht. Es gab da eine Industrie, die versucht hat, sich an bestimmte Regeln zu halten, mussten sie, weil es waren offizielle Firmen.
Klar.
Und deren ganzes Geschäftsmodell ist zusammengebrochen. Ein bisschen wie in der Musikindustrie, aber noch schlimmer, weil eine Band kann ein Konzert machen, geben und Geld verdienen. Das ist für Pornodarsteller
schwieriger.
Schwieriger. Mhm. Müssen wir mal versuchen. Es ist jedenfalls sehr interessant. Es geht dann nur am Rande um Sex und dann auf eine Art und Weise, wie man es vielleicht auch lieber gar nicht hören hätte wollen. Aber es sind menschliche Schicksale. Aber es ist auch einfach interessant zu sehen, was diese digitale Umwälzung auch in diesem Bereich bewirkt hat. Und es kann einen tatsächlich ein bisschen gruseln. Es ist interessant, sich das anzugucken, wenn man dann mal zufällig dahin kommt oder liest von jemandem, der dahin kommt auf so eine Seite. Man sieht es dann schon mit anderen Augen. Ich kann es empfehlen.
Sehr gut, ich werde es mir angucken und ja, würde sagen, ich freue mich jetzt schon wieder aufs nächste Mal.
Ich auch. Auf Wiederporn.
Und ich hoffe, dass wir mal ein paar positivere Meldungen
versprechen,
haben.
Ne? Dass wir uns überlegen, uns irgendwas
schützt. Ja. Ja, total.
Rezepte.
Eine schöne Zeit wünsche ich allen. Bis dahin.